Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich lese uns aus 2. Mose 20, den Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Das Gebot ist kürzer als die Überschrift der Predigt. Das ist ein göttlich-moralischer Grundsatz, der unser Verhältnis von Mensch zu Mensch regelt, hier speziell innerhalb der Ehe. Der Herr Jesus wiederholt dieses Gebot, das habe ich uns ja jetzt aus dem Alten Testament gelesen. Er wiederholt es in dem uns schon bekannten Gespräch, das er mit einem jungen Mann geführt hat. Und dort sagt der Herr diesem jungen Mann in Matthäus 19, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, hier steht es, auch im Neuen Testament. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Lasst uns diesen letzten Teilsatz auch mal merken. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Auch der Apostel Paulus wiederholt dieses Gebot. Er sagt in Römer 13, Abvers 9, denn was da gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen, hier steht es, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, dich soll nichts gelüsten und mehr ist, das wird in diesen Worten zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt für heute Abend, wer Ehe bricht, der liebt seinen Nächsten nicht wie sich selbst. Es ist alles in dem einen Gebot zusammengefasst. Wenn wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dann tun wir das nicht. Aber es geht nicht darum, es aus eigener Kraft nicht zu tun, denn wir können das gar nicht. Wir haben vorhin gesungen, Jesu, hilf siegen. Das ist es. Sonst wären wir keine Sieger. Was ist die Ehe? Die Ehe ist keine Erfindung des Menschen. Die Ehe ist eine Erfindung Gottes. Und die Ehe ist deshalb auch nicht irgendetwas, was man beliebig verändern kann, auch wenn man das heute vielleicht tun möchte. Von Gott her geht das nicht. Die Ehe ist eine Stiftung Gottes. Die hat er ins Leben gerufen. Und er hat die Teilnehmer für die Ehe ganz speziell aufeinander geschaffen. Das müssen wir auch mal sehen. Es heißt in der Bibel schon direkt im 2. Kapitel 1. Mosebuch, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Genau heißt es, ihm entsprechend, ist nicht genau gleich, aber Mann und Frau entsprechen sich in der Ergänzung. Ihm entsprechend, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Hier hat Gott die Ehe gestiftet. Die Ehe ist eine Einrichtung Gottes. Von Anfang an, direkt auf den ersten Blättern der Bibel lesen wir davon. Die Ehe ist die Form des Zusammenlebens von Mann und Frau, wie Gott sie gewollt hatte, von Anfang an. Die Ehe ist ein Geschenk Gottes, das, vielleicht dürfen wir es einmal so sagen, übrig geblieben ist vom Paradies. Zwar heute auch stark beschädigt durch die Sünde, aber es ist so ein Stück aus dem Paradies, denn da gab es die auch schon. Und die Ehe ist eine Gemeinschaft, in der Liebe und Treue regieren soll, eine unzertrennliche Gemeinschaft. Und weil die Ehe so etwas Hohes ist und Gott sie selbst eingerichtet hat, schützt Gott sie auch. Und er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und wer das doch tut, legt sich mit Gott an. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Gott hat gesagt, das habe ich geschaffen, das ist meine Stiftung. Und wenn der Mensch sagt, es ist mir doch egal, dann legt man sich mit Gott an. Und das ist ernst. Deshalb das siebte Gebot. Ach, du sollst, ja, wir wollen nicht, nicht? Du sollst, immer du sollst. Gottes Gebote sind wie Verkehrsschilder, ich sagte das schon mal in diesen Tagen. Und da müssen wir uns fragen, sind Verkehrsschilder eine Schikane? Wenn wir sie nicht beachten, dann sind wir bald nicht mehr am Leben und andere auch nicht. Nein, Verkehrsschilder sind keine Schikane. Und Gottes Gebote sind genauso keine Schikane. Sie sind eine Einrichtung, damit wir überhaupt vernünftig leben können. Und heute wankt das ganze Fundament. Und deshalb können die Menschen noch nicht mehr vernünftig miteinander leben. Wir wollen in 5 Fragen durch dieses Thema gehen. Erste Frage, was ist Ehebruch? Zweite Frage, woher kommt Ehebruch? Dritte Frage, macht Ehebruch eigentlich glücklich? Vierte Frage, wie kann man denn bewahrt bleiben vor dem Ehebruch? Und 5. Frage, wie werde ich denn von der Schuld frei? Also erste Frage, was ist Ehebruch? Ehebruch, das ist zum Beispiel ein Seitensprung. Nicht, den kennen wir, den Begriff, den muss ich ja wohl nicht näher erklären. Wer verheiratet ist und einen anderen Partner oder eine andere Partnerin findet und sei es nur für eine Stunde, der bricht die eigene Ehe und gegebenenfalls noch die andere Ehe, wenn der andere oder die andere auch verheiratet ist. Dann sind direkt 2 Ehen gebrochen. Und da merken wir schon, auch der Ledige kann die Ehe brechen. Nicht nur, wenn einer sagt, na, ich bin ja nicht verheiratet, ich kann ja nicht die Ehe brechen. Ja, deine kannst du nicht brechen, weil du keine hast. Aber du kannst die andere brechen. Und dann hast du auch die Ehe gebrochen. Und wisst ihr, das ist wie ein Einbruch. Man bricht in eine andere Ehe ein. Sag mal, hast du Angst, dass in dein Haus eingebrochen wird? Wer so handelt, bricht in andere Leuts Ehehäuser ein. Das ist ein Einbruch, wenn man damit Hand dran legt. Vielleicht hätte der andere es ja gar nicht getan, aber weil man ihm so schöne Augen gemacht hat, hat er es dann doch getan. Ein Einbruch ist das. Und Gott lässt gar keinen Zweifel daran, ich muss uns das so klar sagen, dass Ehebrecher nicht in den Himmel kommen. Steht ganz klar in der Bibel. Es gibt viele Sünden, die den Eingang in das Reich Gottes versperren. Ja, da gibt es viele. Aber diese Sünde, die trägt auch im besonderen Maße dazu bei, dass Menschen nicht in den Himmel kommen. Wir kommen alle von Natur aus nicht in den Himmel. Wir brauchen sowieso Vergebung der Sünden, das muss ich an dieser Stelle sagen. Aber diese Sünde, die trägt in besonderem Maße dazu bei, dass Menschen sich immer weiter vom Himmelreich entfernen. Warum? Weil sie in besonderem Maße heute gebrochen wird. Es wird immer weniger darauf geachtet, dass Gott gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen. Es wird einfach missachtet. Ja, aber was ist denn, wenn nun Mann und Frau sich miteinander einlassen, die beide nicht verheiratet sind. Sie lassen sich miteinander ein, was eigentlich nur, nicht eigentlich, sondern was nach der Bibel nur in die Ehe gehört. Ja, was ist das denn? Dann haben wir doch keine Ehe gebrochen, oder? Nein, dann hat man keine Ehe gebrochen. Aber die Bibel nennt das dann, und das erschrickt manche, die Bibel nennt das Unzucht oder mit der noch krasseren Übersetzung Hurerei. Das geschieht also nicht nur im Rotlichtviertel, das geschieht heute in vielen, vielen Häusern. Und die Bibel sagt und mahnt uns, fliehet die Hurerei oder die Unzucht, je nachdem, wie es übersetzt wird. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt oder Unzucht treibt, je nach Übersetzung, sündigt wider seinen eigenen Leib. Da warnt uns die Bibel. Man schadet seinem eigenen Leib. Und zwar bis in die Seele hinein. Das ist die Warnung hier. Und Gott lässt auch gar keinen Zweifel daran, dass Menschen, die dies außerhalb der Ehe tun, was nur in die Ehe gehört, auch wenn sie beide nicht verheiratet sind, dass auch diese Sünde vom Himmelreich ausschließt. Und das ist eben die Stelle, die ich vorhin, ich glaube, ich habe sie vorhin gar nicht erwähnt, aber dann erwähne ich sie jetzt. 1. Korinther 6, Vers 9. Irret euch nicht, weder Hurer, wir haben jetzt gehört, was das ist, Zusammenkunft, wie in der Ehe, aber außerhalb der Ehe, weder Hurer noch Ehebrecher werden das Reich Gottes erben. Ja, wer erbt dann heute überhaupt noch? Das ist doch gang und gäbe. Wenn nicht Ehebruch, dann lebt man doch so zusammen, vor der Ehe. Das ist doch normal. Es wird vielleicht sogar empfohlen, du darfst doch nicht direkt heiraten, du musst doch das mal ausprobieren, ob das auch klappt. Vielleicht kommt ihr ja gar nicht miteinander aus. Aber nicht auf diese Art und Weise. Natürlich darf und soll man sich kennenlernen, aber nicht auf diese Art und Weise. Die Bibel sagt, das ist Sünde, Sünde, die mitten in den Leib hineintrifft. Das sagt uns die Bibel. Die Menschen wissen das nicht mehr. Vielleicht denken sie auch noch, ach, damit komme ich auch in den Himmel. Nein, hier steht extra vor, irret euch nicht. Ich glaube, viele irren sich heute. Sie denken, was ist denn dabei? Machen doch alle. Wir müssen einmal etwas klar wahrnehmen. Wenn Gott sagt, du sollst nicht und es machen alle, dann gilt es trotzdem. In unserer Gesellschaft ist das heute anders. Wenn es alle machen, dann ist es legitimiert. Machen ja alle. Aber bei Gott nicht. Gott ändert seine Meinung nicht. Wir sehen das auch bei der Sintflut. Da sind 8 Seelen in die Arche hineingegangen und alle anderen haben gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir alle verloren gehen. Die haben den Noah wohl bauen sehen. Die haben ihn wahrscheinlich auch für... Wir haben gedacht, er ist sicher was überspannt, dieser Mann. Der baut da ein Schiff mitten auf dem Trockenen. Da kommt doch das Wasser nie hin. Ja, sie haben sich geirrt. Irret euch nicht. Sie haben sich geirrt. Sie sind bis zum Schluss nicht in die Arche reingegangen. Die Tiere, die gingen rein. Und die Menschen blieben draußen. Und dann schloss Gott zu. Und dann kam die Flut. Und dann haben sie gedacht, oh, aber bis hierhin wird das Wasser doch nicht steigen. Und dann merken sie, es stieg. Und dann liefen sie auf die Berge und die Arche schwamm schon. Und dann wussten sie, sie haben sich geirrt. So wird es dereinst auch sein. Die Menschen meinen, wenn es alle machen, ist es richtig. Aber Gott sagt, irret euch nicht. Das schließt vom Himmelreich aus. Wo fängt denn eigentlich Ehebruch an? Ist das immer eine Tat? Wo fangen überhaupt alle Sünden an? Wissen wir, wo die anfangen? Hier im Kopf, in unseren Gedanken. Die rutschen dann ins Herz. Und genau davor warnt uns der Herr Jesus. Er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Man sieht gar nicht, dass einer Ehebruch begangen hat, und er hat es doch getan. Wie ist das denn nicht? Sitzt irgend vielleicht ein Handwerker auf einem Gerüst, unten geht eine hübsche Frau vorbei, langes blondes Haar und ein Pfiff und ein gieriger Nachblick. Nicht, man pfeift hinterher. Vielleicht fühlt sich die Frau auch noch geehrt. Und ein gieriger Nachblick. Und Gott sagt, jetzt hast du die Ehe gebrochen. Mit allen Folgen. Die Tat war es noch nicht, aber da fängt es an. Und wenn die Gelegenheit gewesen wäre, dann wäre es auch zur Tat gekommen. Der Herr kennt unsere Gedanken und Sinne. Er schaut hinein in unser Inneres. Das heißt, das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Du, Herr, weißt es genau. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Gott sieht das alles. Er weiß alles, was sich in uns abspielt. Und danach richtet er schon. Das ist Ehebruch. Nicht nur in der Tat, sondern bis hinein in die Gedanken. Zweitens, woher kommt denn jetzt eigentlich Ehebruch? Ich will uns jetzt mal 10 Dinge nennen, die den Ehebruch begünstigen. Das sind verschiedene Dinge. Das Erste, wenn man Gottes Warnungen nicht mehr ernst nimmt, wenn fehlende Gottesfurcht da ist, dann kann es schnell zum Ehebruch kommen. Und fehlende Gottesfurcht fehlt heute, weitaus. Man nimmt Gott nicht mehr ernst. Die Dinge, die ich uns jetzt nenne, die passen allermeist oder viel auf Menschen, die nicht glauben. Aber ich muss uns sagen, sie passen auch auf Menschen, die sich gläubig nennen. Leider, immer mehr, leider. Bis in die Gemeinde Jesu hinein lassen sich Menschen verführen. Das muss ich sagen. Das kann passieren. Aber es sollte nicht passieren, denn Jesus hilft siegen. Aber wenn die Gottesfurcht verloren geht, dann ist das der erste Grund für den Ehebruch. Zweitens, wenn man beginnt, in Gedanken treulos zu werden, man ist verheiratet und so langsam merkt man, naja, es schleift sich alles ein und man wird so langsam treulos, man sieht andere und denkt, ja, das wäre ja doch eine schönere Frau oder vielleicht ein schönerer Mann und so langsam aber sicher wird man treulos. Das ist ein Grund für den Ehebruch. Hier fängt im Kopf an. Und schließlich kommt es dann zur Tat. Drittens, wenn man den anderen nicht mehr wert achtet. Man ist einige Jahre zusammen und dann sieht man auch die Fehler des anderen. Und man selbst hat man keine Fehler. Man hat auch Fehler. Aber man sieht die Fehler des anderen immer mehr. Und so langsam steht es einem im Halse. Und man ist auch nicht mehr bereit, die Fehler zu vergeben. Dann ist schon ein weiter Schritt gegangen, der hin zum Ehebruch führt. Wie oft ist das auch ein Grund, dass es zum Ehebruch kommt, weil man den anderen nicht mehr wert achtet? Viele Ehen scheitern daran. Viertens, unreine Literatur. Da geht man irgendwo an den Zeitschrifthandel und dann kauft sich jemand eine pornografische Zeitschrift mit allen schmutzigen Bildern, die darin sind. Und die zieht man sich dann rein. Ich war einmal in einer Pension und habe dort übernachtet. Und dann kam eine ganze Gruppe Monteure. Und die gingen dann in ihr Zimmer. Und dann hörte ich's. Ich sag's jetzt mal so, so brutal ist es ja nicht. Oh, sieht die sexy aus. Oh, und hat das mehrmals wiederholt, will ich jetzt gar nicht tun. Das muss irgend so ein Blatt, irgend so ein, vielleicht ein Poster sogar, ich weiß es nicht, gewesen sein. Und da hat man sich dran hochgezogen, jetzt nach der Arbeit. Diese Begierde. Da wird sie geweckt. Aber wir dürfen uns nicht täuschen, es sind nicht nur diese Zeitschriften. Wie ist das denn eigentlich mit den Liebesromanen? Ich weiß nicht, was heute in Liebesromanen der Welt beschrieben wird. Ich weiß es wirklich nicht, aber es muss ja immer prickelnder werden. Ja, sagt man vielleicht, das ist ja harmloser. Bitte, da wird doch was gespiegelt. Wenn man das liest, muss man das doch spiegeln. Wenn du jetzt verheiratet bist, worauf spiegelst du das? Auf deinen Mann, mit dem du sowieso unzufrieden bist? Ja, worauf spiegelst du das, was du da liest? Oder wenn du nicht verheiratet bist, wer soll das dann sein, was du da so gerne liest? Dieser vielleicht schöne Arzt oder irgend solche Sachen kommen ja meist davor, nicht? Wer ist das denn dann? Merke mir, da kommen doch unreine Gedanken auf. Und ich muss uns sagen, das geht ja heute bis in die christlichen Kreise. Bitte, ich kenne diese christlichen Liebesromane jetzt auch nicht, höchstens mal von einem Cover her. Aber erfundene Geschichten, vielleicht sogar sauber und sonst wären sie ja nicht christlich. Aber dennoch muss man sich so etwas denn ständig in die Seele ziehen, auch noch erfunden. Natürlich kann es auch sein, man liest eine Biografie und da kommt auch eine Liebesgeschichte drin vor, aber der Autor sollte aufpassen, dass er es in einer gewissen Keuschheit berichtet. Es ist ja in sich nichts Schlimmes, wenn sich zwei Menschen finden und lieben. Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Das ist ja klar, dass das nichts Schlimmes ist. Aber das ist doch immer die Frage, wenn wir irgendetwas lesen, wir müssen das irgendwie spiegeln in unserem Inneren. Und jetzt ist die Frage, werde ich, wenn ich das lese, unzufrieden mit meinem Ehemann oder mit meiner Ehefrau, weil die oder der eben nicht so ist, wie es jetzt da steht. Man hätte aber gern, dass er auch so wäre. Oder wenn man überhaupt keinen Ehemann hat, man spiegelt das auf irgendwas anderes. Oder eben, wenn man in der Ehe ist, fängt man auch an, das auf was anderes zu spiegeln innerlich. Merken wir, da kommen wir doch in Gedankengänge rein, von denen wir uns doch fernhalten sollten. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Sexfilme, die man sich heute ja vielleicht so aus dem Internet runterladen kann, und die Fotos und alles dabei. Jung und alt sind dem erlegen. Also wenn ich es vor kurzem mal richtig gelesen habe, da war das Urteil mal einer Zeitung, tun alle. Also das glaube ich nicht, dass es alle tun. Aber wenn so ein Urteil kommt, dann tun es viele, sehr viele. Und vielleicht Menschen, von denen man gar nicht gemeint hätte, dass sie es tun. Vielleicht gestandene Familienväter schleichen abends zu ihrem Computer und dann ziehen sie sich diesen ganzen Müll herein und verderben ihre Seele mit den Bildern. Die muss man ja erstmal wieder rausbekommen, selbst wenn man es nicht mehr will. Die sind ja da, die Bilder. Da klagte eine alte Frau, ging vielleicht schon auf die 80 zu, über ihren Ehemann. Die Frau war gläubig. Ich weiß nicht, ob der Mann auch mal gläubig war. Und dieser Mann hat sich solche Sexfilme reingezogen und hat sich mit 80, vielleicht mit 80, so abnormal benommen. Es wurde schon abnormal, dass die Frau schwer darunter litt. Was tut man seiner Seele an? Das sollte man ihr nicht antun. Wir dürfen auch das Fernsehen nicht unterschätzen. Mit allem Schmutz, der da heute ja auch zunehmend mehr gezeigt wird. Aber lassen wir es mal, noch nicht mal ganz so schmutzig. Es ist vielleicht 30 Jahre her, wo ich morgens im Büro saß und dann hörte ich drüben aus dem anderen Zimmer, da wurde dann die Serie, die dann immer wieder kam, besprochen. Ja, und irgendwie die Helden der Serie, was waren das? Das waren Ehebrecher. Da wurde darüber geredet, als ob das normal war, dass der eine ja die Ehe gebrochen hat, dass er eine andere hatte und das war eigentlich kein Problem. Und wenn wir uns das täglich ansehen, dann ist das plötzlich gar kein Problem mehr. Und die da auch noch als Vorbilder erscheinen, obwohl sie gar keine sind, werden plötzlich Vorbilder. Nur weil man sich das ständig anschaut. So kann es auch zum Ehebruch kommen. Oder die Hemmschwelle wird richtig runtergesetzt dafür. Natürlich, da gibt es noch Alkohol und Drogen, die setzen die Hemmschwellen auch herunter. Wenn da so richtig getrunken wird, da wird manches gemacht, was man bei klarem Verstand nicht gemacht hätte. Oder wo die Hemmschwelle höher gewesen wäre. Sind jetzt beim achten Punkt. Aufreizende Kleidung. Die gehört auch dazu. Ich will uns einfach mal drei Stichpunkte nennen, Kürzer, enger, tiefer. Die Röcke werden kürzer. Immer kürzer, nach Möglichkeit. Sind sie nicht so kurz, müssen wir noch länger mit dazu nehmen. Wird der Schlitz immer länger. Es hat alles einen Grund. Es hat den Grund, aufzureizen. Die Modeschöpfer denken sich wohl was dabei. Kürzer. Enger. Da zwängt man sich in was hinein. Das ist schon bald wie angewachsen heutzutage. Wie eine zweite Haut. Alles wird abgebildet. Aber dann ist man modern. Und der Sinn ist, dass hinterhergeschaut wird. Wenn die Figur noch stimmt, dann kann sich die Frau, es ist ja meist die Frau, und wenn ein Mann sich so darbietet, dann gilt es dem auch, aber es ist so, die Frau ist nun mal das Lust, jetzt muss ich aber sagen, das Lustobjekt, nicht mehr Subjekt. Denn es geht hier gar nicht mehr um die Person, es geht nur noch um das, was da ausgestrahlt wird. Und so bietet man sich da, überall, enger. Und tiefer. Die Ausschnitte werden tiefer. Und mancher merkt es gar nicht. Oder will es nicht merken. Wer das bewusst tut, macht sich schuldig, wenn er vielleicht selbst in Ehebruch reinrutscht. Wenn er andere aufreizt, ob es dann mit der Person selbst zum Ehebruch kommt, das ist eine andere Frage. Aber man macht eine lange Nase damit. Ich habe das noch im Kopf vor vielen Jahren in Frankfurt. Da hörte ich einen Mann sagen, ach, es gibt so viele schöne Frauen. Das war Frankfurt, Zeil, auf der Zeil, auf der Hauptverkehrs-, auf der Haupteinkaufsstraße wahrscheinlich war es. In der Sommerzeit. Der Mann war aber auch verheiratet. Aufreizende Kleidung ist ein Grund, dass es zum Ehebruch kommen kann. Auch aufreizendes Verhalten, mag ja sein, die Kleidung stimmt. Aber man muss sich auch dem anderen Geschlecht gegenüber vernünftig verhalten. Natürlich, wir sollen uns freundlich begegnen, sollen jetzt keinen Krampf machen. Aber ich muss uns sagen, es ist immer ganz schnell ein Spannungsverhältnis da. Und da sollten wir eine gesunde Distanz wahren. Und wenn wir das nicht tun, ich muss es mal einfach sagen, dann wird es schleimig. Mancher mag das, aber manche Frau mag das auch nicht. Wohl dem, der es nicht mag oder die es nicht mag. Umgekehrt geht es natürlich auch. Wir müssen sehen, dass zwischen Mann und Frau einfach natürlicherweise ein gewisses Spannungsverhältnis da ist. Und da muss es sauber bleiben, sauber. Und deshalb ist auch eine gewisse Distanz nötig. Und wenn dann jemand immer die besondere Nähe des anderen Geschlechts sucht, dann muss er sich fragen, ja Moment mal, warum denn? Was beabsichtigst du damit? Sauber bleiben. Und das letzte von den 10 Punkten. Allerdings muss man auch auf die eigene Ehe sehen. Keine Vernachlässigung in der eigenen Ehe. Ja, nach Geist, Seele und Leib. Das gehört natürlich auch mit dazu. Das, was in die Ehe hineingehört und was Gott auch hineingelegt hat. Es gibt noch mehr Gründe, aber ich denke, diese Gründe zeigen uns schon manches, woraus Ehebruch resultiert. Drittens, macht Ehebruch eigentlich glücklich? Macht es denn jetzt glücklich oder nicht? Das Glück währt kurze Zeit, wenn man es überhaupt je als Glück im irdischen Sinne bezeichnen kann. Eher als Lustbefriedigung, währt nur kurze Zeit. Und dann kommt die Ernüchterung, und dann kommen vielleicht auch die Gewissensbisse, dann kommen die Schuldgefühle. Vielleicht auch, wenn man noch in eine andere Ehe eingebrochen ist. Ehebruch kann gar kein letztes Glück sein, denn Ehebruch ist schwere Sünde und nie ein Segen. Gottes Segen liegt nie darauf. Und wenn Gottes Segen nicht darauf liegt, es liegt Gottes Fluch darauf. Und der wird uns verfolgen. Ehebruch kann nicht glücklich machen. Auf Dauer kann er nicht glücklich machen. Jesus redete von einem bösen und ehebrecherischen Geschlecht. Da sehen wir Ehebruch und Böses. Das wird in einer Linie genannt. Ehebruch ist nichts Liebes. Obwohl manche vielleicht meinen, es ging um Liebe da. Da geht es ja allermeist sowieso nicht drum. Es geht um Triebbefriedigung. Aber nicht um Liebe. Ehebruch, böses und ehebrecherisches Geschlecht, sagt Jesus. Er sagt auch mal, redet von einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Nein, Ehebruch macht nicht glücklich. Ehebruch bringt Unglück. Er bringt Unglück über den Ehepartner, über den anderen, der vielleicht noch eine stabile Ehe gerne wollte. Aber der andere Ehepartner ist verhindert. Ich will uns mal eine Kleinigkeit lesen, die steht in der Schrift Das vergessene Geheimnis von Manfred Paul. Er war ein Hallodri und Schürzenjäger. Seine Finger konnte er einfach nicht von den Frauen lassen. Keine Sekretärin war vor ihm sicher. Die Blondinen hatten es ihm besonders angetan. Seine Frau litt unsagbar darunter. Es gab oft Streit, jahrelang. Eines Tages zerbrach die Frau an dem Schmerz durch die Untreue ihres Mannes und vergiftete sich. Wie oft hatte er sie betrogen, wie oft. Und dabei hatte sie ihn noch am Morgen gebeten, komm, lass uns einen Neuanfang wagen, schon um der Kinder willen. Es ist grausam, so voneinander zu scheiden und unversöhnt in die Ewigkeit zu gehen. Das muss man einmal sehen. Wie leidet der andere darunter, der es noch anders haben möchte, aber ihm sind die Hände gebunden, er kann es nicht. Bis er schließlich so etwas macht, das kann ich natürlich keinesfalls empfehlen. Das wäre Selbstmord. Und die Bibel sagt, du sollst nicht töten, auch dich selbst nicht. Aber dahin kann es kommen. Man macht den anderen todunglücklich. Man bringt Unglück über sich selbst. Denn mit diesem Zustand kann man auf Dauer nicht im Glück leben. Es geht einfach nicht. Und man bringt Unglück über die Kinder. Die Kinder sind so oft die Leidtragenden. Plötzlich haben die Kinder einen neuen Papa oder eine neue Mama und sollen dann vielleicht auch der Papa oder Mama zu sagen, nein, das sagt man dann gar nicht mehr, das ist dann der Heinz und die Marion oder wer auch immer. Denn Mama und Papa, die sind schon über alle Berge. Man hat nur noch einen Teil. Und es ist heute ein solches Durcheinander gekommen in die Gesellschaft, dass man ja schon offen von Patchwork-Familie redet. Patchwork, was heißt das? Bunter Flickenteppich. Da wird Familie neu gewürfelt. Nach ein paar Jahren ist man sich leid. Die Ehe wird getrennt. Vielleicht nimmt die Frau zwei Kinder mit. Nimmt den anderen dann zum Ehepartner oder auch nicht zum Ehepartner und der bringt auch zwei Kinder mit. Vielleicht hat er Sorgerecht gekriegt. Jetzt sind schon von zwei verschiedenen Eltern in dieser neuen Ehe oder Gemeinschaft Kinder. Dann kommen noch eigene dazu. Mit allen Problemen, wir müssen sehen, das sind ja Probleme, die durch die Sünde entstanden sind, nicht durch irgendeine Not. Durch die Sünde entstanden sind. Und nach ein paar Jahren sagt man auch, wir passen auch nicht zusammen. Wieder alles auseinandergerissen. Und die Kinder, die da hineingeboren wurden, werden auch noch auseinandergerissen. Und dann geht's weiter in einem fort. Die Kinder werden völlig entwurzelt hinterher. Die haben gar keine Heimat mehr. Wissen wir, wie da gesündigt wird an den Kindern? Nein, Ehebruch macht nicht glücklich. Und die Bibel warnt uns. Sie warnt. In den Sprüchen heißt es, mein Sohn, achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr meiner Belehrung. Sprüche 5 steht das. Damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren, denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaumen. aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Ich lese nur auszugsweise. Bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt, und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Ehre opferst und deine Jahre dem Grausamen, damit sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und du dich nicht abmühen musst für das Haus eines anderen, damit du nicht seufzen musst bei deinem Ende. Sag mal, was ist denn mit dem Ende? Wenn dir dein Leib und Leben dahinschwinden und sagen musst, warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Jetzt kommt die Empfehlung, wobei wir bleiben sollen, bei der eigenen Frau. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und Ströme aus deinem eigenen Brunnen. Sollen sich deine Quellen auf die Straße ergießen, deine Wasserbäche auf die Plätze? Sie sollen dir allein gehören und keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Das ist biblische Ehe. Und dann noch die Warnung vor den Folgen der Glut, wo vielleicht mancher meint, das geht gut. Nein, das mit der Glut, mit der inneren Glut, das geht nicht gut. Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? So ergeht es dem, der zu der Ehefrau seines Nächsten eingeht. Keiner wird ungestraft bleiben, der sie anrührt. Nein, Ehebruch macht nicht glücklich. Und dann kommt's hinterher, wenn der Ehebruch da ist, auch noch schnell zur Scheidung. Und wisst ihr, wie Gott darüber denkt? Malachi 2, Vers 16 heißt es, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr. Oft geht der Ehebruch voraus. Und wie wir schon hörten, dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wir haben es noch nicht gehört, aber hier steht's jetzt. Ehebruch macht nicht glücklich. Natürlich, was uns heute begegnet, da ist Scheidung, da ist alles durcheinander geworfen. Die Probleme müssen natürlich auch gelöst werden und die Bibel redet auch darüber. Aber darüber will ich heute Abend nicht reden, das würde viel zu lange dauern. Wer da Interesse hat, kann sich hinten die CD mitnehmen, Ehe eine Stiftung Gottes, da rede ich auch mit darüber. Das will ich heute nicht. Ich möchte einfach vor dem Ehebruch warnen, schon im Vorfeld warnen, weil Gott davor warnt. Kann man denn auch bewahrt bleiben? Oder muss man da hineinfallen? Man kann bewahrt bleiben. Und jetzt schauen wir mal auf den Josef, der uns in der Bibel geschildert wird. Josef war ein junger Mann. Er war ein gut aussehender Mann. Und er ist gut vorangekommen in Ägypten. Er wurde der Verwalter eines Hauses, eines Obersten von Ägypten. Und weil Gott mit ihm war und er die Geschäfte so gut machte, hatte sein Herr, der Potiphar hieß der, ihn über das ganze Haus gesetzt. Der hat alles gemanagt, dieser Mann. Aber dann kam's. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef. Das verstehen wir nicht. Hiermit fängt's an. Augenlust. Und dann kam direkt die Fleischeslust. Von beidem redet die Bibel hinterher. Sie warf ihre Augen auf Josef. Der war ja nicht verheiratet. Sie war aber verheiratet. Und sprach, sie war sehr direkt. Und die Bibel ist auch manchmal sehr direkt. Sie sprach, liege bei mir. Tja, ich glaube, dass diese Frau des Potiphar nicht hässlich war. Ich glaube, dieser Oberste hat sich schon eine schöne Frau genommen. Und Josef war ja auch nur ein Mensch. Es wäre doch die Gelegenheit gewesen. Was macht Josef? Er aber weigerte sich. Er weigerte sich einfach. Heilige Weigerung ist der erste Punkt, wie wir drumherum kommen. Man muss sich weigern. Und warum weigerte er sich? Er weigerte sich aus zwei Gründen. Der eine Grund war, er war treu. Aber er hatte doch gar keine Frau, der konnte doch gar nicht treu sein. Nein, nein, der nicht. Er war treu auch gegenüber seinem Arbeitgeber. Denn er sagt, siehe, mein Herr, das sagt er jetzt zu dieser Frau da, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Hause und alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. Niemand ist größer in diesem Haus als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, indem du seine Frau bist. Der Mann stand aufrecht, der stand gerade. Er weigerte sich, weil er treu war, auch gegenüber dem, der ihn beschäftigte und der nun ja der Ehemann dieser Frau war. Er war treu. Er war ein Held, dieser Josef. Viele, die sich heute als Helden bezeichnen würden, die sind gar keine Helden. Die wären schon direkt schwach bei der ersten Frau. Obwohl es Sünde ist. Er stand gerade da. Und noch was, und das ist der zweite Grund, warum er sich weigerte. Er fürchtete Gott und hatte ein Bewusstsein für die Sünde. Wie sollte ich dieses große Übel tun und wieder Gott sündigen? Nein, er hätte sich nicht nur an dem Ehemann vergangen von dieser Frau, er hätte auch gegen Gott gesündigt. Und er sagt, wie sollte ich ein solch großes Übel tun? So stand Josef da. Na, da war die Episode wohl erledigt, nicht? Klarer konnte das ja nicht sagen. Und damit war Schluss. Nein, von wegen. Am nächsten Tag kam er wieder ins Haus. Er wohnte wahrscheinlich in einem anderen Haus, aber tagsüber musste er in das Haus. Er musste die Geschäfte dort erledigen. Da kam sie wieder. Liege bei mir. Tag für Tag wird man da nicht mürbe. Vielleicht schaute er auch in das Gesicht und vielleicht kam ihm ja auch mal der Gedanke plötzlich, hübsch sieht sie ja aus, nicht? Das kommt ja manchmal ganz plötzlich, wir können es ja mancher Gedanken gar nicht erwehren plötzlich. Seht, der Teufel, der versucht uns auch, der versucht uns alle. Der versucht jeden. Und macht das schmackhaft. Und das wird er auch diesem Josef schmackhaft gemacht haben. Ich glaube, dass das für ihn schon ein Kampf war. Aber er bestand ihn, ging wieder raus aus dem Haus. Am nächsten Tag dasselbe wieder. Am übernächsten Tag dasselbe wieder. Tag für Tag steht es hier. Wie sollte er denn nun handeln? Es steht hier, und es geschah, als sie Josef Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte. Er hat dicht gemacht. Er sagt, will ich nicht. Er hörte gar nicht drauf, obwohl er es hörte. Tag für Tag ansprach und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen. Jeden Tag dasselbe, direkt so direkt und plump. Er hat nicht mehr drauf gehört. Dieser Mann hatte ein Standvermögen, aber er hatte es, bitte, nicht aus eigener Kraft. Er hatte es, weil er Gottesfurcht hatte. Er wusste, das ist Sünde vor Gott und das tue ich nicht. Und er eben auch treu war gegenüber diesem Ehemann. Und dann kam es auf die Spitze. Eines Tages kam er ins Haus und da waren, sonst waren noch immer Bedienstete da, die liefen da und da rum. Und an dem Tag war kein Mensch im Hause, nur die Frau des Potiphar. Und ich denke, sie hat mit Lust auf diesen Tag gewartet. Und hat gedacht, vielleicht hat sie ja gedacht, ach, der denkt an die ganzen Bediensteten da. Und wenn da jetzt keiner da ist, vielleicht klappt's dann. Vielleicht hat sie ja auch die Bediensteten alle weggeschickt. Das weiß ich nicht, es könnte ja gut sein. So, und heute wird's gelingen. Und da war sie ja noch angriffiger. Sie hat nicht nur geredet, jetzt hat sie sogar gehandelt. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus ging, um sein Geschäft zu besorgen, und kein Mensch von den Leuten des Hauses war da, selbst im Hause, und sie ergriff ihn bei seinem Kleide und sprach: Liege bei mir. Hat er sie vielleicht noch mal angeschaut. Und wer weiß, was ihm alles durch den Kopf gegangen ist. Wir wissen nicht, was dieser Mann in diesem Moment für Kämpfe gehabt hat. Aber er weigerte sich. Und jetzt war mit dem Reden Schluss. Wisst ihr, was er jetzt gemacht hat? Er aber ließ sein Kleid in ihre Hand und floh und lief hinaus. Es gibt Momente, da können wir nur noch fliehen. Dann darf man nicht mehr diskutieren. Und dieser Punkt war hier erreicht. Er hatte ihr schon gesagt, was er davon hielt und dass er nichts davon hielt, dass Gott davon nichts hielt und so weiter. Er hat seine Ohren zugemacht, aber jetzt kommt man nur noch fliehen. Und genau das tat er. Er floh. Und jetzt sehen wir, was das für eine Liebe war. Nicht? Das war überhaupt keine Liebe. Die liebte den nicht. Als es dann nicht klappte, hat sie ihn verleumdet. Seht, dieser Knecht hier, nicht? Der wollte Mutwillen mit mir treiben. Ich habe das Kleid hier. Kam er ins Gefängnis. Wie kann Gott das zulassen? Es dauerte eine Zeit, da kam er wieder raus, wurde zweiter Mann in Ägypten und hat ganz Ägypten vor dem Hungertod gerettet und seine eigene Familie, die nicht in Ägypten lebte. Das war Gottes Plan, weil der Mann treu war, weil er Gottesfurcht hatte. Und an dieser Stelle hätte ihn der Teufel erledigt. Und ganz Ägypten wäre nicht gerettet geworden. Und seine eigene Familie wäre umgekommen. Aber weil er auf Gott vertraute, war auch Gott mit ihm. Er war mit ihm im Gefängnis. Er war immer mit ihm. Es heißt, und Gott war mit ihm. So können wir widerstehen. Aber auch nur letztlich wirklich so. Und wenn eine solche Sache an dich herankommt, ob du nun jetzt heute gläubig bist oder nicht, du kannst auch dann deine Blicke aufheben zu Gott. Er hört dich in dieser Sache ganz bestimmt. Ruf ihn an und sag: Herr, ich will nicht. Er wird dir helfen. Aber noch besser ist, wenn du dein ganzes Leben ihm übergibst. Aber dann musst du auch rufen. Denn versucht werden alle. So kann man bewahrt bleiben. Und jetzt das Letzte noch. Und was ist, wenn alles geschehen ist? Du sagst, ja, wenn ich da auf mein Leben zurückschaue, ach, wie soll ich das eigentlich alles wieder gut machen? Und plötzlich merkst du die Schuldnacht an deinem Herzen. Und du weißt, die Bibel sagt es ja, ich habe es am Anfang gesagt, so, mit dieser Schuld kommt keiner in den Himmel. Geht nicht. Ehebrecher kommen nicht in den Himmel. Sagt uns die Bibel. Ja, und jetzt? Es gibt eine Vergebung der Sünden. Und die kann man in Anspruch nehmen. Aber das muss echt sein. Da muss man sein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Es heißt erstmal, wenn wir unsere Sünden bekennen. Was heißt das denn? Wir müssen sie erstmal einsehen. Die meisten sehen sie ja gar nicht ein. Die sagen, ist doch nichts Schlimmes. Ich hoffe, wir haben verstanden, dass das vor Gott schon was Schlimmes ist. Wenn wir sie erkennen und wenn wir sie bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es gibt eine Vergebung der Sünden. Und der Herr spricht dich auch von dem frei, wenn du wirklich klare Platte machst. Wenn du ihm sagst, wenn du sagst, ich bin schuldig, das fällt dem Menschen schwer zu sagen, ich bin schuldig. Wenn du kapitulierst und sagst, Herr, ich will frei werden davon, bekenne deine Sünden und dann öffne dein Herz, lass ihn hinein. Er sagt ja, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür öffnet, zu dem werde ich hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten. Lass ihn ein. Und wenn du das tust, dann kann in deinem Leben alles gut werden. Du kannst noch mal von vorne anfangen. Nicht, dass man alle Verhältnisse ändern könnte, die einen betroffen haben. Das geht nicht. Das geht nicht immer, in manchen Fällen, aber in vielen Fällen nicht. Das meine ich nicht. Aber mit der Schuld, die nimmt der Herr weg. Und dann kannst du in den Verhältnissen dann neu anfangen. Und das schenke der Herr dir, wenn du betroffen bist. Und es geht nicht nur um den Ehebruch. Es gibt auch viele andere Sünden. Du kannst neu anfangen, wenn du deine Sünden bekennst und dem Herrn dein Herz öffne. Tu ihm auf. Amen. Amen. Herr Jesus, wir dürfen dir danken. Du bietest uns deine Vergebung an. Du willst uns helfen. Du willst uns freisprechen von allem, was unser Gewissen drückt, womit wir nicht zurechtkommen. Und wenn das Ende kommt, wie soll das werden? Du gibst Vergebung der Sünden. Herr, und wir bitten dich, dass doch Menschen darauf eingehen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Herr, lass uns alle darauf eingehen, die noch nicht darauf eingegangen sind. Herr, und wir bitten dich um deine Gnade. Amen.